In Großbritannien wurden Ideen der Democsocs in die radikale Bewegung aufgenommen. Auch wenn die antisozialistischen Botschaften von Kossuth und Mazzini, den Titanen in Sachen öffentlicher Kommunikation, die dezente Anziehungskraft von Louis Blanc und seiner Vision einer staatlich organisierten Arbeiterschaft tendenziell verdrängten. Während die Streitigkeiten und Spaltungen unter den Exilanten ihren Einfluss auf die britischen Radikalen schwächten. Ein interessanter Fall ist Mathilde Franziska Anneke. Zusammen mit ihrem Mann Fritz hatte sie am badischen Aufstand teilgenommen und war dort als berittene Botin für die aufständischen Truppen tätig gewesen. Als die Preußen im Sommer 1849 Rastatt eroberten, floh sie gemeinsam mit Fritz in die Vereinigten Staaten, wo sie die erste, von einer Frau geführte feministische Zeitschrift des Landes, die Deutsche Frauenzeitung, ins Leben rief, die sich an die Frauen der damals sehr großen deutschsprachigen Bevölkerungsgruppe richtete. Im Fall von Anneke ging die Wirkung in beiden Richtungen über den Atlantik. Nach der Trennung von ihrem Mann kehrten sie und ihre Lebensgefährtin Mary Booth, die sich ebenfalls von ihrem Mann getrennt hatte, nach Europa zurück und bildeten ein bikulturelles Autorenteam, das sich sowohl für die Abschaffung der Sklaverei als auch für Frauenrechte einsetzte. Diese interkontinentalen Resonanzen waren zum Teil deshalb möglich, weil imperiale Strukturen, postkoloniale soziale und kulturelle Bindungen, die migrantische Diaspora und gemeinsame Institutionen die Schauplätze der Revolution in den Metropolen nach wie vor mit zahlreichen entlegenen Orten und Gesellschaften verbanden. Ein gutes Beispiel dafür ist das britische Empire. Wie wir gesehen haben, schützte sich Großbritannien vor Umwälzungen, indem es eine Politik verfolgte, die zwar die Bevölkerung im eigenen Land befriedete, die Spannungen an der imperialen Peripherie jedoch verschärfte. Man denke etwa an die Verschickung potenzieller Unruhestifter nach Australien und in die Kapkolonie. Oder an die Abschaffung der Zuckerzölle, die die kolonialen Pflanzer in Jamaika und Britisch-Guayana vor externer Konkurrenz schützten. In Ceylon löste die Einführung neuer Steuern zur Deckung der Verwaltungskosten, die jedoch die Steuerzahler der britischen Mittelschicht nicht belasteten, eine Protestbewegung aus, die schon bald rund 60.000 Männer umfasste. Hier hatte ein neues Landgesetz, die Wasteland Ordinance von 1840, die Kontrolle der Krone über die Allmende, das Ödland und die Wälder geltend gemacht, und es ermöglicht, solcherlei Land auf Kosten der ärmsten Bauern für den Kaffeeanbau zu nutzen. Hier gab es Parallelen zu den europäischen Gemeinschaften auf dem Land, die durch die Privatisierung von Gemeingut und Wäldern durcheinandergebracht wurden. Die Intensivierung des Anbaus in diesen Gebieten erforderte jedoch den Bau neuer Straßen. Ungefähr zur gleichen Zeit legte der neue Leiter des Kolonialamts neue Richtlinien für die Besteuerung fest, in denen er geltend machte, dass die Besteuerung diejenigen Handels- und Industriezweige begünstigen sollte, die der Leitung durch zivilisierte und gebildete Menschen bedürfen, wie die Produktion von Zucker und Kaffee, und mit aller gebotenen Vorsicht er diejenigen belasten sollte, die sich mit dem bloßen Lebensunterhalt begnügen und nicht die Besitzer von Eigentum und die Käufer von Luxusgütern.